Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben jetzt einmal das I Ching gehabt. Da haben wir die Idee der kosmischen Ordnung und wir haben die grundsätzliche Idee von Yin und Yang. Das sind so zwei wesentliche Konzepte im I Ching. Dann haben wir den nächsten Text, wo wir jetzt gerade mittendrin sind, ist das Tao Te Ching. Und da haben wir auch die kosmische Ordnung als Prozess, das Tao. Dann haben wir auch hier einen Ordnungsbegriff, also Li, und wir haben die Umsetzung des Dao im Alltag ist dann die innere Kraft oder De oder alte Übersetzung Tugend. Und der heutige Begriff Qi, das habe ich jetzt übersetzt mit Lebensenergie. Gibt es viele verschiedene Übersetzungen, aber im Kontext ist das für den ganzen Daoismus ein ganz, ganz wichtiger Begriff, weil später sich sämtliche inneren Meditationen, die mit Visualisationen und Energievorstellungen und Energiespüren arbeiten, beziehen sich alle auf diesen Begriff Qi. Deswegen taucht er jetzt schon auf, obwohl er in Tao Te Ching interessanterweise nur dreimal auftaucht. Man müsste meinen, eigentlich ist das so ein wichtiger Begriff des Daoismus, dass der in dem klassischen Text des Tao Te Ching, dass der da öfter auftauchen müsste, ist aber so nicht. Sondern das Konzept hat sich erst dann im Laufe der späteren Zeit entwickelt. Wir werden dann noch einen Text des Nature uns anschauen, wo dann dieser Begriff entfaltet wird. Vielleicht sage ich noch ein, zwei paar Sätze zu Qi. Qi ist die Lebensenergie und wenn ihr euch diesen Prozess nochmal vergegenwärtigt, der im Tao Te Ching, also die Entstehung der Welt, beschrieben wurde, dann ist im 42. Kapitel erzeugt das Tao, erzeugt die Eins. Also das Dao ist sozusagen noch das Namenlose. Das erzeugt die Eins, also die Einheit. Und aus der Einheit entsteht die Zwei. Und das ist Yin und Yang, also die Grunddualität oder Komplementärstruktur. Aus der Zwei entsteht die Drei. Und das ist, also gibt es verschiedene Lesarten, aber eine Lesart, die ich sehr stark spannend finde, ist Yin und Yang plus Qi. Das heißt, das Qi ist so die Energie zwischen diesen beiden Polen, die hin und her geht, die die beiden Pole in Gang hält. Eine Bedeutung. Das Qi ist als Überbegriff die Energie, die den gesamten Kosmos manifestiert. Das heißt, im Daoismus geht man davon aus, dass der gesamte Kosmos Energie ist. Die unterschiedlichen Dinge im Kosmos haben eine unterschiedliche Intensität von Energie, also sind unterschiedlich stark energetisch aufgeladen. Das heißt, es gibt also von feinstofflichen Energien bis zu ganz grober Energie und das ist unsere gegenständliche Welt. Aber die Grundidee ist, dass alles Energie ist und damit sind wir sehr schnell in unserer modernen Physik, die ja auch davon ausgeht, dass alles Energie ist. Wenn man das sich die kleinsten Teile anschaut, kommt man zu den Atomen und zu den Quarksen und wie die Dinge alle heißen. Und dann ist es nur noch Bewegung, sagen die Physiker. Und diese Idee gibt es im Daoismus genauso. Und der Kernbegriff dafür ist das Qi. Deswegen ist das ein wesentlicher Begriff. Dann geht es noch weiter. Also die drei, diese, also Yin und Yang plus Qi entstehen, also durch das Wechselspiel dieser drei entstehen dann also die 10.000 Dinge. Und die 10.000 Dinge ist ein Begriff für die gesamte Welt. Und dann geht es noch weiter hier in dem Text. Also die 10.000 Dinge tragen Yin und umarmen Yang. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt. Das heißt, jedes Ding, alle Dinge haben beides in sich. Also jeder Mensch hat Yin und Yang, jedes Organ hat Yin und Yang, jedes Tier hat Yin und Yang, jeder Baum hat Yin und Yang, jeder Berg hat Yin und Yang, wobei der Begriff Yin und Yang an sich von Bergen abgeleitet ist. Also die Schattenseite war ursprünglich der Begriff, für die Schattenseite war Yin und für die Sonnenseite war Yang. So, da kommt der Begriff eigentlich her. Der entscheidende Punkt ist diese Komplementarität, also diese Pole, diese zwei Pole, die das gesamte Universum in Gang halten, indem sie sich permanent verändern. Und der letzte Satz, um wieder auf Qi zurückzukommen, Qi verbindet beide, also Yin und Yang, und erzeugt dadurch Harmonie. Harmonie ist ein wichtiger Begriff in der chinesischen Philosophie. Ich finde die Übersetzung dynamische Balance besser, weil Harmonie ist so ein bisschen sowas. rosa-rotes. Aber dynamische Balance meint diesen Prozess und dass es im Gleichgewicht ist. Das ist das, die eine Stelle aus dem Tao Te Ching, wo Qi vorkommt. Dann gibt es im 10. Kapitel eine Stelle, wenn du die vitale Seele bewahrst und das eine umarmst, kannst du vermeiden, davon getrennt zu werden? Innerhalb des Daoismus gibt es unterschiedliche Seelenkonzepte. Manche sagen, die haben sich dann auch entwickelt. Das Ursprungskonzept ist wahrscheinlich das, dass man davon ausgegangen ist, dass man zwei Seelen hat. Man hat einmal eine erdgebundene Seele, die aus der Erde entsteht und der Erde zugewandt ist. Und dann gibt es eine himmlische Seele. Und beim Tod ist es so, dass die Erdseele in die Erde wieder zurückgeht und sich auflöst und die himmlische Seele geht irgendwo anders hin. So die Grundidee. Die vitale Seele im Tao Te Ching noch nicht sehr ausdifferenziert, diese Idee. Das wird dann erst später im Laufe der weiteren Entwicklung ausdifferenzierter. Wenn du die vitale Seele bewahrst und das eine umarmst, das heißt, einerseits in deinem Körper bist und gleichzeitig dich als Teil des Gesamten erfährst. Und dann besteht die Herausforderung, beides gleichzeitig zu bewahren und nicht eines vom anderen zu trennen oder zu verlieren. Einerseits in der realen Welt ganz normal gut funktionieren, andererseits sozusagen diesen ganzheitlichen Aspekt mitzutragen. Wenn du die vitale Seele bewahrst und das eine umarmst, kannst du vermeiden, davon getrennt zu werden? Kannst du dein Qi sammeln und geschmeidig werden wie ein Neugeborenes? Und hier haben wir den Energiebegriff. Dieser Energiebegriff ist mit Lebendigkeit gekoppelt, weil dieses Qi ist das, was ja alles lebendig macht, beziehungsweise ist das Gesamte. Und eine Übersetzung für Qi ist auch der Atem. Also eine Vorstellung, dass es diese Lebensenergie ist, die die Dinge belebt. Und diese Vorstellung haben wir in ganz vielen verschiedenen Religionen. Also haben wir den Seelenbegriff, ist eigentlich ursprünglich der Atem, also die Psyche. Das ist so ein Konzept, was durch die Kulturen offensichtlich durchgeht. Aber hier bedeutet das, kannst du dein Qi sammeln? Das heißt, die Idee, die dahinter steckt und die später dann ausdifferenziert wird, ist, dass wir mit einem bestimmten Quantum an Qi geboren werden. Und zwar kriegen wir das von unseren Eltern. Das ist so die Startbedingung. Und dann fügen wir uns im Laufe unseres Lebens Qi hinzu. Und zwar durch Ernährung, durch Luft, durch Bewegung, durch gute Dinge, die uns passieren. Und die Idee ist, dieses Qi in sich aufzubewahren, zu sammeln. Das knüpft dann an sehr differenzierte Energiekonzepte an, was nicht unser heutiges Thema ist, was auch noch nicht im Tao Te Ching in der Weise so vorkommt, was sich aber dann später entwickelt hat. Aber die Idee ist, dass man im eigenen Schwerpunkt bleibt. Diese Idee wird hier energetisch ausgedrückt. Wenn man also im Fluss mit den Dingen ist, die Energie ist ja ein Symbol für Fließen, dann wird man geschmeidig. Und das Bild für absolute Geschmeidigkeit ist ein neugeborenes Baby, also noch ganz weich. Das war das 10. Kapitel und das letzte Zitat ist das 55. Kapitel. Wer innere Kraft besitzt, jetzt muss ich mal schauen, ich habe jetzt blöderweise das chinesische Original nicht dabei. Innere Kraft ist, würde ich jetzt übersetzen, also mit Tugend, also mit D. Ja? Wer die innere Kraft besitzt, ist wie ein Neugeborenes. Oder war das Qi? Wo kommt denn hier? Kommt hier nochmal Qi vor? Blöd, dass ich das Original nicht dabei habe, aber das macht nichts. Oder setzen wir einfach mal Qi ein. Also wer Qi besitzt, ist wie ein Neugeborenes. Das würde anknüpfen an das 10. Kapitel. Giftschlangen beißen ihn nicht. Wilde Tiere packen ihn nicht. Raubvögel attackieren ihn nicht. Seine Knochen sind weich, seine Sehnen zart und er hat einen festen Griff. Das heißt, nichts anderes als, wenn wir eins mit der Natur oder mit unserer inneren Energie sind oder mit dem Fluss des Lebens, dann kann uns eigentlich von den äußeren Dingen nichts anhaben. Das ist so die Idee, die dahinter steckt.
Obwohl das Neugeborene noch nichts von der Vereinigung von Mann und Frau weiß, besitzt es dennoch vollkommene Lebenskraft. Jing ist ein weiterer Begriff. Lebenskraft. Punkt. Es schreit den ganzen Tag, ohne heiser zu werden, da seine Lebenskraft im Balance ist. Also auch hier ein Bild, das zeigt, dass wenn wir in unserem Schwerpunkt sind und aus unserem Schwerpunkt heraus handeln, im Fluss mit den Dingen sind, dann werden wir nicht erschöpft, egal was wir machen. Beispiel wäre das beim Baby mit Schreien. Und jetzt kommt so eine Zusammenfassung. Also jetzt wird der Bogen zum Gesamten aufgemacht. Die Balance erkennen heißt das Beständige kennen. Das Beständige ist das Dao. Das Beständige kennen heißt Klarheit zu haben. Das Leben fördern nennt man Glück. Mit dem Herzen das Qi vermehren, so wird man stark. Also der erste Begriff war wirklich D, so wie ich geglaubt habe. Und jetzt kommt also das Qi ins Spiel. Das heißt, also mit dem Herzen das Qi vermehren. Jetzt haben wir dann noch einen weiteren Begriff, Qin. Qin ist also im Pali Chitta, also der Geist, wobei die Übersetzung Geist und Herz, Herzgeist wird es oft übersetzt, aber ich finde in so einem Text Herzgeist zu übersetzen ist ziemlich grauslich. Deswegen habe ich diesen Qin-Begriff immer mit Herz übersetzt. Mit Hilfe des Herzens können wir Qi ansammeln. Das ist der Ausdruck. Wenn wir bewusst Dinge tun, um Qi zu akkumulieren, und das Instrument dafür ist Qin. Und Qin ist das Instrument überhaupt für die ganze Selbstkultivierung. Das ist das Zentrum, aus dem heraus wir Dinge positiv verändern. Deswegen ist die Klarheit auch wichtig. Alles, was zu stark ist, altert früh und ist nicht das Dao. Was nicht das Dao ist, stirbt früh. Also hier wieder die Kurve zu dem, was es nicht ist. Im Fluss sein mit den Dingen bedeutet, empfänglich zu sein, bedeutet, aufnahmefähig zu sein, bedeutet also mit den Dingen gehen zu können, also flexibel zu sein. Und wenn man starr wird, dann altert man schneller. Wenn man schnell altert, stirbt man früh. Das ist die Logik dahinter. Und es gibt ein anderes Zitat aus dem Tao Te Ching, das sagt also, das Neugeborene ist flexibel und weich, die Alten sind hart und starr. Und dann würde ich das bei dem neuen Begriff Qi so lassen. Ja? Ich habe nämlich jetzt noch vorbereitet, ein bisschen Rezeptionsgeschichte, also ein bisschen die einzelnen Sinologen durchgehen. Weil das ist, finde ich, extrem spannend. Wir beginnen im 19. Jahrhundert mit unserem Freund Legi, James Legi. Und der war sozusagen einer der ersten Sinologen bei uns, die für unseren Kontext wichtig sind. So, 1810 bis 1897. Der hat sowohl der hat alle wichtigen Texte übersetzt, also das Tao Te Ching, soweit ich weiß, das Zhuangzi, I Ching, weiß ich nicht. Der war aber eher skeptisch dem Taoismus gegenüber, also war ein christlicher Missionar oder so, muss man unterlagen. Und hat eigentlich so ein negatives Bild kreiert. Das heißt, das Christentum ist super und alles andere ist nicht so toll. So, schottischer Missionar in China. Ja. Kann man ja auch nichts anderes erwarten, denke ich mal. Den nächsten kennen wir schon und trotzdem ist es auch ein Klassiker. Das ist Richard Wilhelm, evangelischer Missionar in China. Aber begeisterter China-Liebhaber. Das ist der wesentliche Unterschied. Und deswegen ist er wichtig, weil dadurch gab es eine positive Rezeptionslinie von chinesischem Geistesgut. Was der Klassiker von ihm ist, ist das I Ching. Es gibt auch eine Übersetzung von dem Tao Te Ching, aber das ist nicht so gut. Und manche Sinologen unken, dass er da offensichtlich keinen guten Berater dabei hatte. Also es lässt an Qualität nach, aber das I Ching ist immer noch ein Klassiker, auch in, also besonders in der deutschen Sprache. Und dann gibt es eine Übersetzung von Zhuangzi, das ist auch ein wichtiger daoistischer Text, und der ist nur bruchteilhaft übersetzt worden von ihm, also lückenhaft, deswegen auch nicht wirklich so super aktuell. So, dann machen wir einen großen Sprung in die 60er Jahre. Und da kommt unser James Alan Watts. Und der hat natürlich zwar keine direkte Übersetzung über das, also irgendeinen klassischen Text, aber er hat also dieses Buch, Das Lauf des Wassers, und das ist so eine Darstellung des Daoismus und hat so die 60er, 70er Jahre maßgeblich beeinflusst. Also so diese ganze China-Szene mit Tai Chi, Qigong, chinesische Medizin und sowas hat da alles begonnen und er war da einer der Oberhippies in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. So, ähnliche Szene ist dann, eigentlich ist der noch davor, ist John Blofeld, ähnliche Generation, den kennen wir auch schon und der hat also hier dieses I Ching übersetzt. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Und ein Schüler, oder nicht ein Schüler, aber jemand, der sich auf den John Blofeld bezogen hat, ist Red Pine. Und der hat auch eine Übersetzung von... ja, ich habe jetzt eine andere. Aber er hat auch eine Übersetzung von Dao De Jing erstellt, und zwar eine Übersetzung, wo er Kommentare mit abgebildet hat. Also das ist super lesbar eigentlich. Das war meine erste Vorlage bei der Übersetzung, also wo ich jetzt dran sitze. Was maßgeblich wichtig ist, ist, das sind eigentlich alles drei Leute, die haben, ich würde jetzt mal sagen, aus einer existenziellen Perspektive sich mit Daoismus beschäftigt. Das heißt, die haben Daoismus benutzt, um für sich selbst das umzusetzen oder zu interpretieren und zu schauen, wie kann ich das für mich selbst umsetzen. Es gibt jetzt die nächste Linie, es sind dann, ich sage mal, die bekannten Sinologen, die sich auch mit dem Daoismus beschäftigt haben. Und die nächste, würde ich jetzt vom Alter her, ist Isabelle Romnier, eine Französin. Und die war in ihrer Zeit also eine maßgebliche Sinologin in Frankreich und hat sich sehr essentiell mit Daoismus also beschäftigt, und zwar besonders ihr Fachgebiet war also die interne Alchemie innerhalb des Daoismus. Und eine enge Schülerin, muss man vorsichtig sein, aber also universitär halt. Hier ist nächste Sinologin, universitär, das ist die Livia Cohn. Ursprünglich gehe ich mal von aus, ist eine Deutsche, hat aber in Amerika Professur gehabt und sehr viel publiziert, lebt aber, glaube ich, jetzt wieder in Deutschland irgendwo. Und die hat also mit der Aurignier zusammengearbeitet, beziehungsweise sie hat extrem viel publiziert und wohlwollend zum Daoismus publiziert. Ja, also das ist... also sehr gute Quellen. Und jetzt wird es nämlich interessant, weil es gibt dann einen Thomas Cleary, der hat auch ganz viel daoistische Sachen übersetzt, hat Sinologie studiert und einen Abschluss gemacht und hat dann eigentlich nur noch übersetzt, hat sich zurückgezogen und tausende Bücher übersetzt, ist übertrieben, aber ganz, ganz viel, unglaublich, wie viel der einen buddhistischen Text noch übersetzt hat. Also hat ganz viele Zen-Texte übersetzt, aus dem Mahayana-Text übersetzt und auch ganz viel aus dem Daoismus. Ja? Das war so 60er, 70er Jahre alles. Und dann, wen haben wir noch? Dann haben wir den Harold Roth, oder Ross, weiß nicht, wie man den ausspricht, ist ein Ami. Und der hat sozusagen auch mit der Livia Cohn zusammengearbeitet, der wird uns noch beschäftigen, weil der hat die maßgebliche Übersetzung des Neji, des Textes, entworfen, wo also eine frühe daoistische Meditationspraxis beschrieben wird. Und das Interessante an ihm ist, er ist Schüler von Sasaki Roshi. Sasaki Roshi ist ein japanischer Zen-Meister, das war der Lehrer meines Lehrers, vom Genro. Und er war dann, ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnern kann, da gab es ja diesen riesigen Skandal mit sexuellem Missbrauch von Sasaki Roshi, von jungen Schülerinnen. Und er hat sehr lange gebraucht, bis er sich da also von ihm distanzieren konnte. Ich weiß gar nicht, ob er es jemals gemacht hat, aber das war, im Internet ist es eine Diskussion gewesen, dass er, also, und er kennt halt den Sasaki Roshi schon aus den 60er Jahren, also als er ganz frisch nach Amerika kam, hat viel mit ihm aufgebaut und so. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, er hat eine sehr intensive Meditationspraxis im Hintergrund und hat aus dieser Perspektive als Professor für Sinologie, Zen-Schüler, und aus dieser Perspektive diese Texte interpretiert. Das macht ihn schon spannend für uns. So, und jetzt kommt der nächste, der ist auch sehr spannend. Das finde ich ist, ja, Luis Comiatti. Und der hat seine Dissertation bei Livia Cohn geschrieben, also die Doktormutter war Livia Cohn. Und Harold Ross, der saß in der Dissertationskommission, die also die Dissertation begutachtet hat. Das heißt also mit die drei, also er ist Schüler von diesen beiden, würde ich jetzt mal sagen, und war eigentlich auf dem Weg universitäre Laufbahn mit Dissertation und so. Und das nächste Schritt wäre halt dann eine außerordentliche Professur, wie auch immer, ein Postdoc. Und dann hat er einen Schritt gemacht und gesagt, also er geht in diesem universitären Ding nicht weiter, sondern er ist Daoist, ist nach China gegangen und ist dann dort daoistischer Priester für kurze Zeit geworden und hat dann sozusagen diese Texte, die daoistischen Texte aus einer daoistischen Praxisperspektive ins Englische übersetzt. Das macht ihn so speziell und das ist eigentlich die neue Qualität, die jetzt in den Übersetzungen entstanden ist und das ist alles 10 Jahre alt. Also ganz, ganz frisch. Insofern müsste man ihn absetzen, weil das ist alles noch sehr universitär, unterschiedlich praxisnah, aber trotzdem universitär. Wen es da noch bei Universität gibt, ist Fabrizio Brigazio. Der ist auch eher konservativ, aber spielt auch noch eine Rolle bei den aktuellen Übersetzungen. Und dann gibt es noch eine... ich sage jetzt mal Ausnahmeerscheinungen, weil der fällt da irgendwie nicht so richtig rein und trotzdem ist er wichtig, finde ich. Das ist Mantak Chia und das ist, mir ist nicht ganz klar, also er ist in Thailand geboren und hat aber, glaube ich, chinesische Wurzeln oder ist Chinese in Thailand oder irgendwie so. Und der hat Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre angefangen, exzessiv über daoistische Praxen zu publizieren. Das heißt, dass er ist ursprünglich ein Akupunkteur gewesen, ist als Akupunktur von Asien nach Amerika gegangen, hat eine Akupunkturpraxis aufgebaut und hat dann sein Wissen, was er also in Asien, in Hongkong teilweise von daoistischen Lehrern die Praxen dort gelernt hat, die hat er also publiziert. Das ist also insofern ist das erstmal eine sehr spannende Quelle, wenn man Originalpraxen kennenlernen möchte. Also er hat richtig so diese Ablaufschematas. Ich habe ja für alle noch ein Buch dabei. Und das Dao, also das ist das ist er hier. Also wir müssen ein bisschen außerhalb. Aber er hat so eine ganze Buchreihe, also mindestens locker 20, 25 Bücher publiziert. Ja. Dann Isabel Sissi, dann haben wir hier den, wo ist er denn? Cleary? Habe ich nicht aufgelegt?
Doch, dann.
Das ist Cleary. Dann haben wir Roth, das ist er hier. Und die Livia habe ich ein Buch mitgebracht, das ist auch ganz nett. Was ist das hier von ihr? Und das ist jetzt Komjati. Und er hat auch relativ viel publiziert oder ist dabei. Und wie gesagt, das Spezielle ist, er ist praktizierender Daoist mit akademischem Hintergrund. Seine Übersetzungen sind akademisch absolut lupenrein und sehr differenziert mit also Erklärung der Schriftzeichen und alles Mögliche. Und so. Und dann ist jetzt in den letzten Jahren jemand aufgetaucht, also ich meine, aus meiner Perspektive, ja, der, also ein Ukrainer, der offensichtlich über diese Linie Ukraine, Russland, ewige Freundschaft mit China, sehr lange in China war, dort Kampfkünste studiert hat und sich dann für Daoismus beschäftigt hat und offensichtlich viel also mit daoistischen Lehrern dort praktizierte und dann nach Amerika gegangen ist und jetzt exzessiv publiziert. Das heißt, der hat mindestens 40 Bände herausgebracht. Die sehen alle so aus. Es ist sozusagen seine Reihe, nennt er Daoist Cultivation. Und sind Bücher, also aus der Praxisperspektive. Das ist absolut spannend. Also sozusagen Belehrungen von einem daoistischen Lehrer. So tritt er zumindest auf. Und das, was ich von ihm gelesen habe, also ich bin jetzt bei Buch 4, es dauert ja alles seine Zeit, ja, aber extrem spannend, weil anders als Mantyaktya hat er sozusagen, also es liest sich teilweise wie tibetischer Buddhismus. Es liest sich sozusagen angefangen bei der Ethik, das ist die Basis, ohne Ethik kein Daoismus und dann einfache Übungen und dann und das finden wir bei Mantyaktya nicht. Also diesen ethischen Aspekt, der ist da, das ist rein Technik eigentlich, viel Technik und der Gesamtblick fehlt da eigentlich. Und das ist das Spannende bei Vitali Filbert, der wirklich, also ich finde, es liest sich wie ein buddhistischer Lehrer. Ja? Ein bisschen andere Übungen, Nona, ein bisschen andere Terminologie, aber sehr, sehr ähnlich. Und das beschreibt aber auch, und das ist nämlich das Interessante, das ist nämlich genau diese Art von Daoismus, die dann ab dem 16. Jahrhundert in China entstanden ist, wo alle drei Traditionen zusammengekommen sind, wo also Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus zusammengekommen ist. Und bei ihm finden wir dann diese Mischung, wobei der Fokus eher Buddhismus und Daoismus ist. Konfuzianismus habe ich noch nicht viel bei ihm gefunden, aber das ist aus meiner Sicht sehr typisch für das, was also im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts von daoistischen Lehrern dort gelehrt wurde. Also sehr, also ich finde sehr original und sehr spannend und auch sehr westlich, ja. So, das finde ich, also das finde ich wichtig, also ein bisschen diese Rezeptionsgeschichte im Hinterkopf zu haben, dass man weiß, wenn man irgend so ein Buch in die Hände bekommt, man es einordnen kann, ist das jetzt ein universitärer Sinologe, dem sein Fokus eher auf Philologie liegt, auf Sprachwissenschaft oder auf was auch immer, oder ist es ein christlicher Missionar, der da seine eigenen Dinge reinmischt, oder ist es jemand, der wirklich sich selbst als Daoist begreift und aus der eigenen Praxis und vielleicht sogar als autoritär, also als autorisierter Lehrer diese Dinge weitergibt. Das sind so diese verschiedenen Ebenen. Ja. Und Red Pine und John Blofield sind so ein bisschen dazwischen. Ja? Weil die beiden arbeiten exzessiv mit Originaltexten und schreiben dazu, also übersetzen Kommentare, schreiben aber auch dazu Kommentare. Insofern hat das eine ganz andere Basis als, ich sag jetzt mal, so diese Hippie-Daoisten, ja, die halt eigentlich ihren Trip geschmissen haben und dann den ganzen Kosmos verstanden haben. Ist eine andere Ebene. Ja. Ist halt eine andere Zeit und ich finde es sehr spannend, wie sich das so entwickelt hat. So, Schluss. Danke.